Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Ein herzliches Willkommen zu unserer Sendereihe Durch die Bibel. Schon eine ganze Weile richten wir unsere Aufmerksamkeit auf das Hohelied Salomos, welches zur Weisheitsliteratur des Alten Testaments gezählt wird. Zu dieser Gattung gehören auch das Buch Hiob, einige Psalmen, die Sprüche Salomos und der Prediger Salomo. Die Reihenfolge dieser Bücher in der Bibel deutet zugleich eine zeitliche Abfolge an. Das Buch Hiob spielt zur Zeit der Erzväter. Ein Großteil der Psalmen wird David zugerechnet. Und Sprüche, Prediger und das Hohelied werden Salomo, dem Sohn Davids, zugeordnet. Aber auch inhaltlich lässt sich hier eine Entwicklung erkennen. Diese Reihe der fünf weisheitlichen Bücher beginnt mit dem Buch Hiob, einer Aufarbeitung über das Leid, und sie endet mit dem Hohelied, das voller Lebensfreude steckt. Um das Hohelied richtig verstehen zu können, ist es wichtig, seine Anordnung innerhalb der Heiligen Schrift zu beachten. Es gehört zur Weisheitsliteratur und zeichnet sich durch seine poetische und bildhafte Sprache aus. Und hinter vielen Aussagen scheinen tiefe geistliche Wahrheiten zu stecken, die man erst beim genaueren Hinsehen entdeckt. Vieles deutet darauf hin, dass das Hohelied Salomos aus fünf in sich abgeschlossenen Liedern zusammengefügt wurde, die inhaltlich aufeinander aufbauen. Man spricht auch von fünf Zyklen. Die beiden ersten Zyklen liegen bereits hinter uns. Nun erreichen wir den dritten Zyklus, der die Kapitel 3 und 4 und den ersten Vers aus Kapitel 5 umfasst. In diesem dritten Zyklus geht es vor allem um die Hochzeit des Liebespaares, das wir in den letzten Sendungen intensiv kennengelernt haben. Hören Sie nun aus Kapitel 3 die Verse 1 bis 4. Die junge Frau spricht: Des Nachts auf meinem Lager suchte ich, den meine Seele liebt. Ich suchte, aber ich fand ihn nicht. Ich will aufstehen und in der Stadt umhergehen auf den Gassen und Straßen und suchen, den meine Seele liebt. Ich suchte, aber ich fand ihn nicht. Es fanden mich die Wächter, die in der Stadt umhergehen. Habt ihr nicht gesehen, den meine Seele liebt? Als ich ein wenig an ihnen vorüber war, da fand ich, den meine Seele liebt. Ich hielt ihn und ließ ihn nicht los, bis ich ihn brachte in meiner Mutter Haus, in die Kammer derer, die mich geboren hat. Soweit die Verse 1 bis 4. Dieser Abschnitt beginnt mit den Worten »Des Nachts auf meinem Lager«. Diese Worte machen deutlich, dass es bei dem, was dann folgt, nicht um etwas geht, was wirklich passiert ist, sondern dass es sich um etwas handelt, was die junge Frau nachts auf ihrem Lager erlebt hat. Also hat sie diese Dinge entweder im wachen Zustand erlebt oder es war ein richtiger Traum. Klar ist auf jeden Fall, dass diese ersten Verse die Sehnsucht der jungen Frau nach ihrem Geliebten zum Ausdruck bringen. Erinnern Sie sich vielleicht noch an den Vorabend Ihrer Hochzeit, falls Sie verheiratet sind, oder an den Vorabend irgendeines anderen besonderen Tages? Meistens ist es doch so, dass man aufgeregt im Bett liegt und nicht schlafen kann, weil einem noch alle möglichen Gedanken durch den Kopf gehen. Man macht sich Sorgen, ob auch alles klappen wird, ob man an alles gedacht hat oder irgendein wichtiges Detail übersehen hat. So geht es hier der Braut. Sie ist anscheinend voller Unruhe. Wird ihr geliebter Bräutigam morgen zur Hochzeit auch rechtzeitig erscheinen? Oder überlegt er es sich nicht vielleicht doch noch einmal anders? Am liebsten würde sie ihn sofort abholen, ihn zu ihrem Haus bringen und festhalten, bis die Hochzeitsfeier beginnt, um ihre Unsicherheit loszuwerden. Wer von uns kann dies nicht nachvollziehen? Wenn etwas Großes bevorsteht, wünschen wir uns, dass es endlich beginnt, damit wir danach wieder ruhig schlafen können. Schauen wir uns die ersten vier Verse aus Kapitel 3 einmal Stück für Stück an. Die ersten drei Verse beschreiben insgesamt drei Anläufe vergeblichen Suchens. Die Braut sagt: Ich suchte, aber ich fand ihn nicht. Ich will aufstehen und in der Stadt umhergehen, auf den Gassen und Straßen und suchen, den meine Seele liebt. Ich suchte, aber ich fand ihn nicht. Es fanden mich die Wächter, die in der Stadt umhergehen. Habt ihr nicht gesehen, den meine Seele liebt? Diese Worte spiegeln die innere Unruhe der jungen Frau wider. Sie sind sprachlich so formuliert, dass der nächste Vers immer die Handlung des Vorangegangenen aufgreift und weiterentwickelt. Es geht dabei nicht in erster Linie um eine logische Handlung, sondern hier werden Gefühle in Bilder übertragen. Der Geliebte ist nicht da. Er ist auf eine besorgniserregende Weise nicht greifbar. Ihr Suchen und Umherstreifen drückt aus, wie ruhelos, zerrissen und voller Ängste sie innerlich ist. Diese hier beschriebenen Gefühle sind sicher jedem von uns bekannt. Gerade nachts überfallen uns manchmal Ängste und Sorgen, die wir tagsüber gut wegschieben können. Darf ich Sie fragen, wie Sie mit solchen Ängsten nachts umgehen? Besonders, wenn sie nicht einmalig und aus einem bestimmten Anlass auftauchen, sondern vielleicht jede Nacht wiederkommen. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass es gut tut, dann ganz bewusst alle Ängste vor Gott auszusprechen und sie ihm hinzulegen. Der Satz »Des Nachts auf meinem Lager suchte ich, den meine Seele liebt«, dieser Satz zeigt uns, wenn wir ihn auf Jesus beziehen, genau diesen Weg auf. Lassen Sie uns Jesus suchen, bis wir ihn finden und innerlich zur Ruhe kommen. Dabei können uns natürlich auch Bibelverse oder Lieder helfen. Eines meiner persönlichen Lieblingslieder in solch einer Situation ist der alte Choral »Befiehl du deine Wege«. Dort heißt es, befiehl du deine Wege und, was dein Herze kränkt, der allertreuesten Pflege des, der den Himmel lenkt. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Dieses Lied und andere haben schon vielen Menschen in schweren Situationen geholfen, sich auf Jesus auszurichten. Ich möchte in diesem Zusammenhang noch einen weiteren Gedanken ausführen. Wenn wir einen großen Tag vor uns haben, dann ist es uns wichtig, dass wir gut schlafen in der Nacht vorher. Aber wenn uns der Schlaf wichtiger wird als Jesus Christus selbst, dann kommen wir vielleicht dazu, unsere 8 Stunden pro Nacht zu schlafen. Aber wir verlieren dafür Christus aus dem Blick, der viel bedeutsamer ist, als genügend Schlaf zu haben. Alexander Moody Stewart hat dies einmal so formuliert. Wenn Christus der Erste, der Beste und der Notwendigste ist, wenn er mehr für uns ist als Essen oder Schlaf, lässt er sich oft, aber nicht immer, schnell finden. Dadurch verlieren wir weder die Zeit noch den Schlaf, den wir bereit waren, ihm zu opfern. Unser Schlaf ist dann so tief und selig und erfrischend, denn der Herr selbst ruht in uns und wohnt in uns. Soweit dieses Zitat. Das bedeutet, dass es uns oft gar nicht hilft, zum Beispiel Schlaftabletten zu nehmen, um möglichst schnell einzuschlafen. Denn wenn wir nicht mit Jesus im Reinen sind oder wenn wir nicht mehr mit ihm verbunden sind, dann ist der Schlaf auch nicht erquicklich. Zurück zu unserem Text aus dem Hohelied Salomos. Der Traum der Braut geht weiter. Für die junge Braut löst sich die Situation so auf, dass sie ihren Geliebten tatsächlich findet. In Kapitel 3, Vers 4 heißt es, »Als ich ein wenig an ihnen, den Wächtern in der Stadt, vorüber war, da fand ich, den meine Seele liebt. Ich hielt ihn und ließ ihn nicht los, bis ich ihn brachte in meiner Mutter Haus, in die Kammer derer, die mich geboren hat.« Jetzt ist die verzweifelte Suche zum Abschluss gekommen. Die Braut stellt sich vor, wie sie ihren Geliebten festhält und nicht mehr loslässt. Ich finde, hier schwingen gewisse Verlustängste mit. Die Braut möchte nie mehr unsicher sein, ob ihr Geliebter wirklich zu ihr steht. Dies ist am Vorabend der Hochzeit ein ganz verständliches Empfinden. Sie wünscht sich endlich die Sicherheit, dass sie und ihr Geliebter für immer zusammengehören. Die junge Frau wünscht sich, dass er in den Kreis ihrer Familie aufgenommen wird. Und das kann gemäß der damaligen Kultur nur geschehen, indem sie ihn heiratet. Erst dadurch wird die rechtliche Bindung vollzogen. Und erst dann würden ihre Ängste und ihre Unsicherheit zur Ruhe kommen. denn erst dann wäre es unumstößlich, dass er zu ihr steht. Das ist die Basis für eine von tiefem Vertrauen geprägte Beziehung. Dies gilt im Prinzip auch für jede Ehe heute. Steht erst einmal die Möglichkeit im Raum, dass einer der Partner die Ehe unter Umständen beenden könnte, dann fängt der andere an zu klammern. Die Verlustängste führen dazu, dass der eine Partner den anderen kontrollieren oder festhalten möchte, mit der Absicht, sich auf diese Weise seiner Liebe zu vergewissern. Dies führt in Beziehungen aber oft in einen negativen Kreislauf. Hier in unserem Text wünscht sich die junge Frau die Sicherheit, dass ihr Geliebter für immer zu ihr steht. Sie möchte ihn deshalb in das Haus ihrer Mutter führen. Eine interessante Frage ist, warum wird hier das Haus der Mutter und nicht das des Vaters genannt? Es ist auch in anderen biblischen Texten zu beobachten, dass der Mutter wohl eine besondere Rolle bei der Eheschließung der Kinder zukam. Bei der Hochzeit Isaaks wird zum Beispiel das Zelt der Mutter als Ort der Vermählung bezeichnet. Es lag wohl bei der Mutter, in Sachen Liebe die Kinder gut zu führen und zu begleiten. Die Aussage in Vers 4, da fand ich, den meine Seele liebt, ich hielt ihn und ließ ihn nicht los, wurde immer auch wieder geistlich gedeutet und auf Jesus bezogen. Alexander Moody Stewart hat dazu Folgendes geschrieben. Ich habe ihn gefunden. Ich, ein Mensch, habe den Herrn der Ehre gefunden. Ich, ein Sklave, habe den großen Erlöser gefunden. Ich, ein Kind der Dunkelheit, habe das Licht des Lebens gefunden. Ich, der Allerverlorenste, habe meinen Heiland und meinen Gott gefunden. Ich, verwitwet und einsam, habe meinen Freund, meinen Geliebten, meinen Ehemann gefunden. Geht und handelt genauso, Söhne und Töchter Zions, und er wird sich von euch finden lassen, denn er wird sich von denen finden lassen, die ihn von ganzem Herzen suchen. Welch ein Geschenk, wenn man diese Worte von Stewart auch für sich selbst so sprechen kann. Die Aussage der Braut, ich hielt ihn und ließ ihn nicht los, kann eine wichtige geistliche Botschaft für uns beinhalten. Dauerhafte, ungebrochene Gemeinschaft mit Christus erfordert von uns Einsatz. Sie passiert nicht einfach so von alleine. Es geschieht ja so schnell, dass andere Interessen sich in unser Leben drängen, so dass wir das Gefühl für seine Gegenwart, seine Liebe und Güte und Treue verlieren. Alexander Moody Stewart hat auch gesagt, haltet fest, der König wird sonst gehen. Er ist bereit, sich festhalten zu lassen, aber er ist nicht bereit zu bleiben, ohne dass er festgehalten wird. Dieses Weggehen bezieht sich nicht darauf, dass ein Christ sein Heil verliert, sondern nur darauf, dass er die Gemeinschaft mit Jesus Christus verlieren wird. Aber das ist schlimm genug. Wie sieht Ihre Beziehung zu Jesus Christus aus? Halten Sie ihn fest oder haben Sie ihn schon losgelassen, weil Ihre Hände damit beschäftigt sind, andere Dinge festzuhalten? Es gibt nichts Wichtigeres in unserem Leben, als diesen König festzuhalten. Kommen wir nun zu unserer Braut zurück. Sie ist nun aus ihrem Traum erwacht und wird sich ihrer Sehnsüchte und Wünsche, ihren Bräutigam auf der Stelle festhalten zu wollen, bewusst. Und in diese emotional aufgewühlte Situation hinein sagt sie einen bemerkenswerten Satz, der als Mottovers oder Schlüsselvers des ganzen Hohelieds zu verstehen ist. So als würde sie sich selbst zur Geduld ermahnen, sagt sie, Vers 5, ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems, bei den Gazellen oder bei den Hinden, also den Hirschkühen auf dem Felde, dass ihr die Liebe nicht aufweckt und nicht stört, bis es ihr selbst gefällt. Sie erinnern sich, auf diese Aussage sind wir bereits in Kapitel 2, Vers 7 gestoßen. Die Braut ist sich bewusst, dass ihre Wünsche nicht unbedingt dem Zeitplan der Liebe entsprechen. Es geht ihr nicht um sich selbst, sondern sie möchte sich dem unterordnen, was der Liebe gut tut. Dazu fordert sie auch ihre Freundinnen auf. Handelt nicht überstürzt, übereilt nichts. Diese Aufforderung, die auch noch einmal in Kapitel 8, Vers 4 auftaucht, diese Aufforderung macht deutlich, dass nicht die Gefühle den Zeitplan der Liebe diktieren, sondern dass alles zu seiner festgelegten Zeit geschehen soll. Diese Einstellung widerspricht teilweise der heutigen Vorstellung vom Zusammensein zweier Menschen, die sich lieben. Denn heute ist ja alles erlaubt. Und auch in christlichen Gemeinden scheint es oft kein Problem mehr zu sein, wenn Liebespaare vor der Hochzeit zusammenziehen. Dies ist nach den Vorstellungen des Hohelieds nicht denkbar. Vielmehr befürwortet das Hohelied die Treue in der Beziehung von Mann und Frau. Es befürwortet Ganzheitlichkeit, Verbindlichkeit, Dauerhaftigkeit und Exklusivität. Ja, im Grunde vermittelt uns das Hohelied einen guten Eindruck von dem, was eine christliche Ehe ausmacht. Wurde in den Versen 1 bis 5 vermutlich der Vorabend der Hochzeit beschrieben, so ist in den Versen 6 bis 11 der Hochzeitstag schon angebrochen. Dieser letzte Teil des Kapitels ist ein kleines Juwel für sich. Er greift die Rückkehr des Bräutigams zu seiner Braut auf. Die junge Frau hatte lange Zeit auf die Rückkehr ihres Geliebten gewartet, dem sie ihr Herz geschenkt hatte. Eines Hirten, wie sie glaubte. Eines Tages, so stelle ich mir die Situation vor, ist sie draußen im Weinberg und erledigt dort ihre Arbeit. Von der Straße her zieht eine Staubwolke auf und ein Ruf des Erstaunens ist unter denen zu hören, die ebenfalls bei der Arbeit sind. König Salomo kommt, König Salomo kommt. Aber Sulamit, so heißt die junge Frau, deren Liebesgeschichte wir bis hierhin verfolgt haben, konzentriert sich weiter auf ihre Arbeit. Was interessiert es sie schon, wenn der König mit seinem Gefolge vorbeizieht? Doch dann kommt jemand ganz aufgeregt zu ihr gelaufen und sagt, »König Salomo fragt nach dir.« Völlig perplex antwortet sie, »Er fragt nach mir? Ich kenne König Salomo doch gar nicht.« Aber als sie dann vor ihn geführt wird, erkennt sie, dass er ihr geliebter Hirte ist, der zu ihr zurückgekommen ist. Wie gesagt, so stelle ich mir diesen Teil der Liebesgeschichte vor. Vermutlich setzt er sie an seine Seite im königlichen Wagen und die Prozession zieht weiter. Das verblüffte Landvolk bleibt zurück, sprachlos über die Tatsache, dass eine von ihnen plötzlich so geehrt wird. Diese Szene erinnert mich daran, wie es wohl sein wird, wenn Jesus Christus eines Tages wiederkommen wird, um die Seinen zu sich zu holen. Im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, wird diese Szenerie beschrieben. Dort heißt es, denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel, und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken in die Luft dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Und nun wieder zurück zum Hohelied Salomos. In Kapitel 3, Vers 6 lesen wir, »Was steigt da herauf aus der Wüste wie ein gerader Rauch, wie ein Duft von Myrrhe, Weihrauch und allerlei Gewürz des Krämers?« Ich bin der Meinung, dass hier beschrieben wird, wie Salomo mit seiner Braut in Jerusalem einreitet. Sulamit muss sich gefühlt haben wie in einem Märchen aus Tausend und eine Nacht. Gleich werden wir noch hören, wie Salomos Reichtum, seine Macht und seine Herrlichkeit beschrieben werden. Doch lassen Sie uns noch einen Moment bei Vers 6 verweilen. Da heißt es ja, was steigt da herauf aus der Wüste wie ein gerader Rauch? Gemeint ist wohl die Staubwolke, die aufgewirbelt wird, als König Salomo mit seiner Braut und dem ganzen Gefolge am Horizont auftaucht. Und dann wird diese Staubwolke, dieser Rauch, mit dem aufsteigenden Duft von Myrrhe, Weihrauch und anderen wohlriechenden Substanzen verglichen. Myrrhe und Weihrauch erinnern mich immer wieder an die Geburt unseres Herrn Jesus Christus. Denn Myrrhe und Weihrauch brachten die Weisen aus dem Morgenland als Geschenk mit, als sie kamen, um den neugeborenen König der Juden, so ihre Worte, anzubeten. Der Weihrauch, so meine Deutung, weist auf das Leben Jesu hier auf unserer Erde hin. Und die Myrrhe auf seinen Tod, denn unter anderem mit Myrrhe wurde er gesalbt nach seiner Grablegung. Bildlich gesprochen sollten wir als Christen den Duft von Weihrauch und Myrrhe an uns tragen, den Duft Christi. Wie er sollten wir unser Leben gestalten und dabei immer wieder Zeugnis davon geben, dass er für die Sünden der Menschen gestorben ist. Und nun wieder zurück zu unserem Bibeltext. Wie schon angekündigt, bekommen wir nun einen Eindruck von Salomos Reichtum, seiner Macht und seiner Herrlichkeit. In Vers 7 lesen wir, »Siehe, es ist die Sänfte Salomos. 60 Starke sind um sie her von den Starken in Israel.« Eine Sänfte, die an zwei daran befestigten Stangen getragen werden kann, ist das standesgemäße Transportmittel eines Königs. 60 Starke sind um sie her von den Starken in Israel, heißt es weiter im Bibeltext. Diese 60 starken Männer sind die Leibwächter des Königs, denn ein Mann in seiner Position muss damit rechnen, von Feinden aus dem Hinterhalt überfallen zu werden. In gewisser Weise, und nun übertrage ich den Bibeltext wieder auf unsere Situation als Christen, in gewisser Weise sollen wir die Leibwächter der Person Jesu Christi sein. Und zwar, indem wir uns mutig vor Jesus stellen und ihn als den Herrn bekennen, der in Menschengestalt auf die Erde gekommen ist. Es geht nicht darum, ihn zu verteidigen und vor den Angriffen gottloser Menschen zu schützen. Aber wir sollten nicht von ihm abrücken, sondern uns mutig zu ihm stellen. Es ist wichtig, dass wir unsere Position als Christen vor anderen Menschen deutlich machen. Über die starken Männer an Salomos Seite heißt es in Vers 8 unseres Bibeltextes, »Alle halten sie Schwerter und sind geübt im Kampf. Ein jeder hat sein Schwert an der Hüfte gegen die Schrecken der Nacht.« Beachten Sie bitte, dass die Leibwächter Salomos alle Schwerter haben. Unser Schwert, in einem übertragenen Sinne, ist das Wort Gottes. So wie Salomos Männer geübt sind im Kampf, sollten wir wissen, wie wir das Wort Gottes anzuwenden haben. Und nun die Verse 9 bis 11 aus unserem Bibeltext. Der König Salomo ließ sich eine Sänfte machen aus Holz vom Libanon. Ihre Säulen machte er aus Silber, ihre Lehnen aus Gold, ihren Sitz mit Purpur bezogen, ihr Inneres mit Ebenholz eingelegt. Ihr Töchter Jerusalems, kommt heraus und seht, ihr Töchter Zions, den König Salomo mit der Krone, mit der ihn seine Mutter gekrönt hat am Tage seiner Hochzeit, am Tage der Freude seines Herzens. Soweit die Verse 9 bis 11. Die Sänfte Salomos muss für diejenigen, die sie zum ersten Mal erblickt haben, schon eine Sensation für sich gewesen sein. Lehnen aus Gold, der Sitz mit Purpur überzogen, also Luxus pur. Interessant ist die Tatsache, dass in Vers 11 die Krone erwähnt wird, mit der ihn seine Mutter gekrönt hat. Gemeint ist offenbar eine Hochzeitskrone, die ihn als Bräutigam schmückt. Aber auch im Hinblick auf seine Königskrone könnte man sagen, seine Mutter hat ihn gekrönt. Wie ist es dazu gekommen? Nun, wie Sie im ersten Buch der Könige Kapitel 1 nachlesen können, wollte David seinen Sohn Salomo eigentlich gar nicht zu seinem Nachfolger machen. Ein weiterer Sohn Davids, nämlich Adonija, hatte einige Strategien entwickelt, um selber auf den Thron zu gelangen. David war ein alter Mann geworden und er hatte sich überhaupt nicht um die Situation gekümmert. Sein Lieblingssohn Absalom war getötet worden und für seinen Sohn Salomo hatte David anscheinend sowieso nicht viel übrig. Deswegen ging der Prophet Nathan eines Tages zu Batseba, der Mutter Salomos, und sagte zu ihr, »Wir sollten uns beeilen, sonst wird noch Adonija der neue König.« Und so gingen Batseba und Nathan zum König David, und dieser sagte, »Nun gut, so bringt Salomo herein, wir werden ihn zum König machen.« Auf diese Weise ist Salomo König von Israel geworden. Ich finde es gut, dass in unserem Bibeltext steht, seine Mutter hat ihn gekrönt, denn seine Mutter hatte ein wirkliches Interesse an ihm. In Vers 11 unseres Bibeltextes finden wir den Ausruf, »Seht den König Salomo.« Das ist für mich wiederum ein Bild für Jesus Christus. Seht ihn an. Seht ihn bei seiner Geburt. Seht ihn in seinem Leben. Seht ihn in seinem Tod. Seht ihn bei seiner Auferstehung. Seht ihn in seiner Herrlichkeit heute. Und seht ihn, den einen, der wiederkommen wird, um seine Braut, nämlich die christliche Gemeinde, zu holen. Ich möchte an dieser Stelle einige persönliche Anmerkungen hinzufügen. Eine Hochzeit ist etwas Wunderschönes, aber sie ist nur ein Anfang. Nach der Hochzeit kommt die Ehe. Ein schönes Hochzeitsfest ist zwar ein guter Einstieg für ein Paar, doch allzu oft müssen die beiden Eheleute feststellen, dass sie die fröhliche Festtagsstimmung nicht in ihren Alltag mitnehmen können. Was hilft es, ein rauschendes Hochzeitsfest zu feiern, wenn die Ehe hinterher eine reine Tragödie ist? Bitte lassen Sie es nicht zu, dass so etwas auch bei Ihnen geschieht. Ich möchte Ihnen gern zwei Verse mit auf den Weg geben, die Sie ganz neu herausfordern können, egal welche Gefühle Sie momentan für Ihren Partner oder Ihre Partnerin hegen. Wenn Sie diese Verse beherzigen, werden Sie Ihre Ehe und Ihr ganzes Leben zum Positiven verändern. Ich lese aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 3, zunächst den Vers 1 und gleich anschließend Vers 7. Petrus schreibt: Desgleichen sollt ihr Frauen euch euren Männern unterordnen, damit auch die, die nicht an das Wort glauben, durch das Leben ihrer Frauen ohne Worte gewonnen werden. Desgleichen ihr Männer wohnt vernünftig mit ihnen zusammen und gebt dem weiblichen Geschlecht als dem Schwächeren seine Ehre. Denn auch die Frauen sind Miterben der Gnade des Lebens, und euer gemeinsames Gebet soll nicht behindert werden. Wenn Sie ein Mann sind, fangen Sie doch an zu überlegen, wie Sie Ihre Frau ehren können. Nicht nur einmal im Monat oder einmal in der Woche, sondern jeden einzelnen Tag, in jedem einzelnen Gespräch und bei jeder Aufgabe, die Sie gemeinsam anpacken. Und wenn Sie eine Frau sind, bitte überlegen Sie, wie Sie Ihren Mann liebevoll unterstützen können. Im Mittelpunkt dieser Sendung stand das dritte Kapitel aus dem Hohelied Salomos. Wir konnten gewissermaßen miterleben, wie die Braut den Vorabend ihrer Hochzeit erlebt und voller Unruhe ist. Sich dann aber selbst ermahnt, nicht zu überstürzen, sondern den Zeitplan der Liebe einzuhalten. Und dann die große Überraschung. Ihr Geliebter, ein vermeintlicher Hirte, entpuppt sich als der berühmte König Salomo. Diese Geschichte kann für uns heute eine Ermutigung sein, uns auf die Wiederkunft Jesu zu freuen. Wir wissen zwar nicht, wann er kommt, aber die Bibel sagt uns, dass er sicher kommen wird. Ich bedanke mich nun bei Ihnen fürs Zuhören und für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören bis zum nächsten Mal und Gottes Segen mit Ihnen.